Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Miriam C. am Mikrofon. Welche Heimsuchungen in Gespenster, dem Debütroman der britischen Kolumnistin Dolly Alderton, aufwarten, klären wir heute. Auf welche Schwierigkeiten Literatur stößt, die durch Sprachen und über Kontinente reist, weiß Herausgeberin Indra Wusso. Und zu Beginn, tja, mit Corona-Literatur? Im Labor eines Seuchenforschers geschieht ein Unglück. Der Erreger kann entweichen und schon wird eine düstere Maschinerie in Gang gesetzt, die Bevölkerung terrorisiert. Vor einem Jahr noch wäre das als dystopische Erzählung durchgegangen, heute klingt es eher nach Verschwörungsmythos. Tatsächlich handelt es sich um einen kaum bekannten Ausbruch der Lungenpest im Moskau der ausgehenden 30er Jahre, also zur Zeit des Stalinismus. Ljudmila Ulitskaya, 1943 geboren und eine der wichtigsten zeitgenössischen Autorinnen Russlands, erzählt davon. Jannik Hanbier-Federer hat eine Seuche in der Stadt gelesen.
Über die Covid-19-Pandemie zu schreiben, ist vermutlich nicht ganz einfach. Sie betrifft jede und jeden, mehr oder weniger. Sie verändert alles, mehr oder weniger. Und dringt als Thema nolens, volens irgendwann in jedes berufliche oder private Gespräch ein. Wieder noch etwas sagen, das neu ist und anders, also lesenswert. Die russische Autorin Lyudmila Ulitskaya wählt dafür statt SARS-CoV-2 die ungleich tödlichere Lungenpest. Und weder Homeoffice noch Lieferdienste spielen eine größere Rolle, denn die Handlung trägt sich in Moskau der 30er Jahre zu.
In einer Isolierkammer sitzt Rudolf Iwanowitsch Meyer. Er trägt Schutzanzug und Maske. Sein Gesicht ist nicht zu sehen. Seine Hände stecken in Handschuhen. Mit einer langen Nadel verteilt er eine Zellkultur auf Petrischalen. Auf dem Tisch der Pförtnerin klingelt schrill und anhaltend das Telefon. Meyer! Telefon! Moskau für dich, komm! Ein wütender Natschalnik ruft dich! Meyer in seiner Isolierkammer legt die Nadel beiseite, hält inne. Das Klopfen ärgert ihn. Gleich, gleich! Die Maske verrutscht ein wenig. Die Kinnhalterung hat sich gelöst.
Da ist es um Meyer schon geschehen. Der Impfstoffforscher hat sich an seinen eigenen Pestkulturen angesteckt. Und zwar just in dem Moment, in dem ihm der politische Apparat zu Leibe rückt. Denn der ungeduldige Natschalnik sitzt im Kollegium des Volkskommissariats für Gesundheit. Er zitiert Meyer nach Moskau, damit er Bericht erstattet über sein Vakzin gegen die Lungenpest. Dafür sei es noch zu früh, warnt der frisch infizierte Immunologe. 6 bis 8 Wochen brauche es noch, doch vergebens. Der Apparatschik will nicht hören. Und so verbreitet Meyer zwischen Zugabteil, Hotel und Kommissariatssitzung jene Erreger, über deren Bekämpfung er doch eigentlich Rapport erstatten sollte. Er hustet, spuckt pinken Schaum, bald ist er tot. Nun entfaltet Ulitskayas schmaler Band, mit welch furchtbarer Effizienz sich die sowjetische Geheimpolizei auf die schnelle und lückenlose Nachverfolgung von Kontaktpersonen versteht. Das nämlich, nur aus anderen Anlässen, ist schließlich auch ihr hergebrachtes Kerngeschäft. Eine zynische Pointe, die dabei keineswegs subtil daherkommt. Denn als Diktator Stalin vom Volkskommissar um Unterstützung gebeten wird, ist dieser nur kurzzeitig irritiert, wie der Lage abzuhelfen sei.
Gut, der mächtige Mann steht entschlossen auf. Wir helfen, bei den Listen und auch bei der Liquidierung. Der Volkskommissar erstarrt. Nein, nein, es geht nur um Quarantäne, nicht um Liquidierung. Der mächtige Mann sieht den Volkskommissar von oben herab an und sagt ein wenig spöttisch, auch dabei werden wir helfen. Wir haben da unsere Möglichkeiten.
Kaum einer ahnt, dass die Geheimpolizei nun in Sachen Infektionsschutz unterwegs ist und nicht, wie sonst, zur Verfolgung des Klassenfeindes. Auch nicht die, vor deren Häusern die sogenannten schwarzen Raben halten, dunkel lackierte Häftlingstransporter. Sie verbreiten Angst und Schrecken. Manch einer hat für diesen Fall schon vorgesorgt, zieht einen vorbereiteten Brief an den Genossen Stalin aus der Schublade und erschießt sich. Andere haben Angehörige, die, kaum ist die Kontaktperson abgeführt, zum nächsten Büro der Geheimpolizei eilen, um den Abgeführten weiter zu belasten. Am Ende hat die Lungenpest 3 Opfer gefordert, abgesehen von den Kollateralschäden aus vorauseilendem Gehorsam. Und einer der Entlassenen ruft freudig, als er nach Hause kommt,
Dina, es war die Pest, nur die Pest.
Eine Seuche in der Stadt, scheint Ulitskaya uns hiermit sagen zu wollen, ist das ungleich kleinere Übel im Vergleich zur totalen Herrschaft. Zweifellos ist dem so. Und wer Ulitskaja kennt, ihre jahrzehntelange Auseinandersetzung mit dem Stalinismus, ihr Warnen vor dessen Rehabilitierung unter Putin, gegen dessen Autoritarismus sie sich häufig und mutig engagiert hat, der mag sofort einsehen, dass es sich hier um eine schwarzhumorige Groteske handelt, um eine scharfe Abrechnung mit dem Terror der Geheimpolizei. Geschrieben hat sie Ulitskaja nicht erst heute, sondern bereits 1978. 42 Jahre später fiel Ulitskaja das Skript nun wieder in die Hände. Der Verlag befand, es sei verblüffend aktuell. Ob es aber wirklich als Beitrag zur nun anwachsenden Corona-Literatur taugt, ist eine andere Frage. Zumindest aus dem Zusammenhang gerissen könnte sich manch einer an diesem Text ergötzen, der schon in der Maskenpflicht das kalte Band des Terrors zu spüren glaubt.
Jannik Hanbiau-Federer über Ljudmila Ulitskaja, eine Seuche in der Stadt. Ganna Maria Braungart hat das Szenario aus dem Russischen übersetzt und erschienen ist es im Hansa Verlag. Der 1967 in Nigeria geborene Autor Helon Habila ist in den USA bereits viel beachtet und ausgezeichnet. Seit bald 20 Jahren unterrichtet er kreatives Schreiben in Washington D.C. und 2013, da lebte Habila ein Jahr lang als Stipendiat in Berlin. Entstanden ist dabei sein Roman Travelers, Reisen in der deutschen Übersetzung. Ein Helon Habila recht ähnlicher Ich-Erzähler residiert auch im Buch gemeinsam mit seiner Frau, der Künstlerin Gina, ein Jahr lang in Berlin. Und hier trifft er auf einige Geflüchtete, auf einige Menschen im Transit und ihre Geschichten. Aufgrund einer Verwechslung wird der Protagonist schließlich selbst für einen Flüchtling gehalten und verbringt einige Zeit in verschiedenen Lagern in Italien. Die Autorin, Übersetzerin und Kuratorin Indra Wusso hat Reisen von Helon Habila herausgegeben. Vor der Sendung habe ich mit ihr gesprochen und sie zuerst nach den Entstehungsbedingungen des Romans gefragt.
Wenn man über Afrika spricht, dann ist das immer so ein Monolith, ein Kontinent, und der wird eigentlich immer nur über Flüchtlinge wahrgenommen. Und natürlich ist das für jemanden, der von diesem Kontinent kommt, wichtig, dass man auch anders darüber schreibt und dass man auch zeigt, dass das eben Menschen sind, sehr unterschiedliche Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen, wie natürlich auch die Protagonisten in seinem Buch, aus sehr unterschiedlichen Gründen wirklich nach Europa kommen wollen und was suchen. Und von daher denke ich mal, dass das auch ein Anliegen war, dieses Buch zu schreiben.
Nun gelingt es Helon Habila in diesen Lebens- und Fluchtgeschichten, die er da skizziert, finde ich, eine Dringlichkeit zu schaffen, wie wahrscheinlich nur Literatur sie kann und eben gerade nicht der Journalismus. Also wir lesen von Manu, einem Arzt, der mit seiner Familie aus Libyen flieht, Frau und Sohn dabei verliert und nun in Berlin als Türsteher arbeitet, oder von Mark, einer Transperson aus Malawi, die bei Unruhen in einem Flüchtlingsheim ums Leben kommt. Ist der Roman für Sie auch eine Anklage, eine Kritik am deutschen oder am europäischen Asylsystem?
Ich glaube nicht, dass es eine Anklage ist, sondern es ist einfach auch mal eine Möglichkeit zu erzählen, wie vielschichtig dieses Problem ist und woher die Menschen kommen, was sie umtreibt, warum sie flüchten, was sie verlieren, was sie hoffen zu gewinnen, und einfach mal zu zeigen, dass das eben nicht eine amorphe Masse ist, die in so einem Boot sitzt und kommt und dann auch eben als Statistik gewertet wird, sondern dass das Schicksale sind. Und dafür ist natürlich die Literatur, kann natürlich viel mehr beleuchten, die Innenräume, die in diesen Menschen sind und was da wirklich passiert, was der Journalismus natürlich nur sehr vordergründig kann. Und von daher ist es einfach wichtig, einfach mal diesem Geschehen, diesem Flüchtlingsgeschehen und diesem Reisen, was da passiert, eigentlich wirklich die vielen Stimmen zu geben, die es braucht und verdient.
Erfundene Geschichten sind die Währung unter den Heimatlosen, schreibt Habila an einer Stelle in Reisen. Gibt es für Sie in diesem Roman eine Erzählweise, die jetzt über den Inhalt hinaus, über den wir gesprochen haben, in literarischen Verfahren die Erfahrung von Migration und Flucht widerspiegelt?
Ich arbeite ja auch als Psychologin und mache sehr viel narrative Therapie. Und da geht es natürlich darum, dass in allen Geschichten immer alternative Wahrheiten sind. Und natürlich ist die literarische Form, die Helon Habila wählt, natürlich auch eine Form, eben diese alternativen Geschichten zu erzählen und auch dahingehend sie erfahrbar zu machen als Geschichten, die auch in uns selber sind und auch in dem Leser selber sind und auch in dem, der in Europa sitzt und mit den Flüchtlingen eigentlich nichts anfangen kann. Und vielleicht am interessantesten ist die Idee von Gina, diese Idee, wir machen dann mal eine Ausstellung mit Flüchtlingen oder Migranten und erzählen dann etwas. Und dieses Oberflächenbehaftete, was das hat, ist natürlich etwas, was eher mit den Geschichten und dem Trauma, das in den Geschichten liegt, eben von dem Transsexuellen aus Malawi, der Familie aus Libyen, dass das natürlich durch diese Oberflächlichkeit einfach verkitscht wird.
Der Roman Reisen von Helon Habila ist in der Reihe Afrika Wunderhorn erschienen, die Sie, Frau Wusso, herausgeben. Eine Reihe für zeitgenössische afrikanische Literatur. Nun lebt Habila, ich habe es eingangs erwähnt, seit vielen Jahren in den USA, ebenso wie einige andere AutorInnen, die in dieser Reihe Afrika Wunderhorn erscheinen. In welcher Verbindung sehen Sie denn diese Literaturen mit den Ländern, aus denen Ihre AutorInnen einmal migriert sind?
Ich glaube, als Herausgeberin geht es mir gar nicht unbedingt darum, Verbindung zwischen den Autorinnen zu schaffen, sondern es geht eher darum zu zeigen, dass es eben kein monolithischer Kontinent ist mit einer Kultur, sondern dass wir sehr viele unterschiedliche Stimmen, Erfahrungshintergründe haben und Wege, Geschichten zu erzählen. Und auch das natürlich in einem Kontinent, der durch die Kolonisierung geprägt ist, natürlich auch Diaspora-Erfahrungen eine ganz wichtige Rolle spielen, die natürlich auch aus der Diaspora in die Länder zurückkommen. Von daher ist es mir eher wichtig, dass man diese ganze Reihe als eine Polyphonie versteht und nicht als eine kuratierte Reihe, die eine ganz bestimmte Sichtweise auf etwas legen möchte.
Würden Sie denn dann auch sagen, dass diese Texte sich von einem nationalen Label sozusagen, natürlich sind sie immer an die Sprache, an irgendeinen Sprachraum gebunden, aber können sich diese Texte von sowas wie Nationalität befreien? Kann Literatur das oder ist sie am Ende dann immer trotzdem aus unserer literaturwissenschaftlichen, literaturkritischen Perspektive nigerianische Literatur oder eben US-amerikanische Literatur?
Ich glaube, dass Literatur insgesamt immer über nationale Grenzen hinausgeht. Eine Geschichte, die erzählt wird, die mag zwar in einem bestimmten Milieu, in einem bestimmten Zusammenhang erzählt sein, aber die Themen, die erzählt werden, gehen doch darüber hinaus. Und das ist ja auch die Stärke der Literatur. Ich glaube, das Problem, was eher da ist, ist, dass man natürlich als Herausgeberin oder Verleger einer Reihe nicht immer das wählen kann, was man selber wählen möchte, weil natürlich die Rezeption, die ein Buch haben wird, davon abhängt, wie viel Leser interessiert das. Und ist das eine Form, die zum Beispiel im deutschsprachigen Raum akzeptiert wird? Muss es immer ein Roman sein? Das sind eher so Fragen, mit denen man sich beschäftigt. Ich meine, wir haben zum Beispiel von Chima Shinodya Zwietracht gemacht und das war für mich ein ganz wichtiger Beitrag, weil es natürlich darum ging, wie eigentlich die afrikanische Kosmologie und die moderne Politik und die Diktatur Mugabes in einer Familie sich widerspiegeln. Diese Kosmologie sagt natürlich vielen europäischen Lesern erstmal nichts. Es ist aber natürlich ein großer Gewinn, wenn man sich damit beschäftigt. Auch wenn man am Anfang oder vielleicht hinterher auch immer noch ratlos ist. Aber man lernt einfach etwas dazu, was man vorher nicht weiß. Und das ist ja auch, was Literatur eigentlich kann und sollte. Das ist natürlich immer die Frage, die man sich stellen muss, wenn man so eine Reihe macht, wie sehr kann man eigentlich ein afrikanisches oder ein südafrikanisches oder botswanisches Selbstbild veröffentlichen und wie kommt das rüber in einer Übersetzung natürlich auch?
Sagt die Herausgeberin Indra Wusso. Wir sprachen über Helon Habilas Roman Reisen, aus dem Englischen übersetzt von Susan Urban und ebenso wie Chima Shinodyas Zwietracht aus dem simbabwischen Englisch übersetzt von Manfred Leumeier, erschienen in der Reihe Afrika Wunderhorn im Wunderhorn Verlag. Dolly Alderton gilt als Stimme ihrer Generation. 1988 geboren, schrieb sie für die britische Sunday Times eine Kolumne über ihr Liebesleben. 2018 bereits hatte Alderton ihr Expertinnenwissen über das Dating- und Beziehungsverhalten junger GroßstadtbewohnerInnen geteilt. Ihr Memoir »Alles, was ich weiß über die Liebe« wurde ein Bestseller und schaffte es auf die Shortlist der British Book Awards. Nun schreibt Dolly Alderton nicht mehr über ihr eigenes Leben. Ihre Dating wurde zu einer Ratgeberkolumne »Dear Dolly« umgewandelt und »Gespenster« heißt Aldertons erster Roman. Julia Friese hat den Sunday Times Bestseller gelesen.
Gespenster heißt der Debütroman von Dolly Alderton auf Deutsch und es wäre besser gewesen, hätte man den englischen Originaltitel Ghosts beibehalten, damit der Übersetzung die Mehrdeutigkeit des Titels verloren geht. Denn Dolly Alderton erzählt vom Verschwinden. Die Protagonistin Nina George feiert ihren 32. Geburtstag, während ihre Mutter sich einen neuen Namen gibt, um sich noch einmal zu erfinden. Und das Gedächtnis von Ninas Vater verschwindet. Er hat Demenz. Die besten Freundinnen von Nina verschwinden in ihre Kleinfamilien und in die Vororte von London. Und auch sämtliche männliche heterosexuelle Dates im Buch verschwinden. Sie ghosten Nina und ihre Singlefreundin Lola. Ghosten, das ist ein Fachterminus aus der Welt des Datings. Er bedeutet einfach nicht mehr zurückschreiben, nicht mehr zurückrufen, urplötzlich unerreichbar sein. Alles um Nina George herum gibt den Geist auf. Gespenster gibt es jedoch nur wenige im Buch. Als spukhafter Heimsuchung aber lässt sich die deutsche Übersetzung von Eva Bonnet bezeichnen, denn die sorgt mitunter für Dialoge wie diesen.
Ich liebe Frankreich, sagte Lucy. Ich bin richtig frankophil. Ja, das hatte ich vermutet. Und ich finde dich auch leicht entzündlich. Lucy schwieg und sah mich verwirrt an. Ach, Nina, du mit deinen Wortspielen, lachte sie schließlich.
Verstehen Sie nicht? Kein Problem, es ist nicht zu verstehen. Ebenso lässt sich nicht erklären, warum Nina Georges im Original genannte Pre-Lash-Playlist, also wörtlich ihre Vorglüh-Playlist, im Deutschen Auf-in-den-Kampf-Playlist heißt. Es sind Stellen, die einem ein bisschen Angst machen. Ähnlich wie die Überheblichkeit der Protagonistin. Nina ist immer etwas besser als alle anderen. Junggesellenabschiede und junge Familien besucht sie nur, um sie restlos schlimm zu finden. Eine Art Bewältigungstaktik, da Hochzeit und Familie all das repräsentieren, was Nina sich wünscht. Nina hat sich auf einer Dating-App angemeldet, die über mehrere Seiten erklärt wird. In nicht ganz klischeefreien Monologen und Dialogen überhaupt scheint es in Gespenstern nur wenige echte Figuren zu geben. Denn Ninas Umfeld wirkt, als rezitiere es Dolly Alderton-Kolumnen. So zum Beispiel klingt das erste Date zwischen Nina und ihrem Love Interest Max wie ein dialogisierter Kolumnentext über die Überlegenheit des weiblichen Geschlechts.
Ihr habt Angst vor uns? Was gibt es denn da zu fürchten?
Alles. Frauen können untereinander kommunizieren und sich abstimmen, wie Männer es nie schaffen würden. Ihr habt Ebbe und Flut im Körper. Ihr seid fürsorglich und magisch und übersinnlich. Science Fiction. Und wir schaffen es höchstens, uns auf den eigenen Bauch zu spritzen und uns zu prügeln.
Ninas Dating- und Ghosting-Geschichten werden von der Demenz ihres Vaters kontrastiert. Zwischen den Zeilen scheint die Überzeugung durch, dass die Familie, also die, die man schon hat, wichtiger, größer ist als die Familie, die man sich noch schaffen könnte. Auf dem Klimax des Romans sind dann aber beide Konzepte, die alte und die potenziell neue Familie, bedroht. Probleme, für die die Protagonistin aber allzu schnell Lösungen findet. Dem oftmals überheblichen Ton von Nina scheint eine gewisse Bitterkeit darüber innezuwohnen, dass sie als 32-Jährige nicht mehr zum Puls der Zeit gehört. Themen wie das Neuverhandeln des Geschlechterbegriffs liegen außerhalb von Ninas Horizont. Dating-Apps, Hochzeiten, übers Gewicht grübeln und sich als Frau nur von kleinen Jungs umgeben fühlen, all das wirkt auf die Art, wie Dolly Aldertons Hauptfigur es beschreibt, eher gestrig denn zeitlos. Allein vor dem Hintergrund der Pandemie-Realität kann dieser Anachronismus vielleicht angenehm nostalgisch anmuten. Lesen muss man Dolly Aldertons Debütroman aber wirklich nicht. Die Filmrechte an Gespenster sind bereits verkauft.
Julia Friese über Dolly Alderton, Gespenster, aus dem Englischen übersetzt von Eva Bonnet und erschienen im Atlantik Verlag. Mit Impfstoffen und Antikörpercocktails, neuen Zulassungen und Empfehlungen geht es gleich nach den Nachrichten weiter bei Forschung aktuell. Das war der Büchermarkt. Am Mikrofon war Miriam C.